Ja, wir freuen uns, dass der Bruder Zimmermann aus der Versammlung Wilmersdorf Ost heute hier ist und er wird uns den Vortrag halten, der das Thema trägt, die Rolle der Religion im Weltgeschehen. Bitte, Bruder Zimmermann.
Hast du einen Lieblingsschauspieler? Was würdet ihr sagen, zeichnet einen guten Schauspieler aus? Naja, wenn man die Zuschauer befragt, dann hört man vielleicht, ist eine Frage auch des persönlichen Geschmacks, so wie er halt seine Rolle mit Leben erfüllt, ob er glaubhaft ist. Wenn man einen Regisseur befragt, dann mag die Antwort schon etwas spezieller ausfallen. Ein Regisseur mag sagen, also ein guter Schauspieler, das ist jemand, der sich eng an das Drehbuch auch hält und der meine Vorstellung von seiner Rolle auch mit Leben erfüllt. Gemessen daran scheint es gute und weniger gute Schauspieler zu geben. Wie ist es aber, wenn wir von der Theater- oder Filmbühne auf die Weltbühne wechseln und uns die Frage stellen, was eine gute Religion auszeichnet? Auch hier befragt man die Gläubigen die unterschiedlichsten Antworten. Vielleicht auch hier die Art und Weise, wie sie ihre Rolle mit Leben erfüllt, was sie einem bringt. Aber auch hier fällt die Antwort sehr viel spezieller aus, wenn man Gott befragt, was eine gute Religion auszeichnet. Denn er mag sagen, eine gute Religion, die zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich eng an mein geschriebenes Wort hält und vor allen Dingen meine Vorstellung davon umsetzt und nicht die eigene. Anhand dieses Kriteriums scheint es gute und weniger gute Religionen zu geben. Und für uns, die wir uns mit der Bibel intensiv beschäftigen, ist das nichts Überraschendes, denn wir wissen, dass die Rolle der Religion in der Bibel vorhergesagt worden ist. Dass heute eine wahre und eine falsche Religion eine Rolle spielen würden. Und dass diejenigen, die sich der wahren Religion zuwenden, einmal das Ende dieses Systems überleben und in einem Paradies leben können. Wohingegen diejenigen, die der falschen Religion angehören, in die ewige Abschneidung gehen. Kann man das so deutlich sagen? Ja, für uns als Christen ist ja relevant, was Christus zu diesem Thema zu sagen hat. Und schlag doch bitte Matthäus 25 auf, denn er nahm deutlich Stellung zur wahren und zur falschen Anbetungsweise. Matthäus 25, die Verse 31 bis 33 wollen wir lesen. Hier spricht er von sich selbst als von dem Menschensohn und er sagt, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit gekommen sein wird und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf seinen Thron der Herrlichkeit setzen. Und alle Nationen werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen voneinander trennen, so wie ein Hirt die Schafe von den Ziegenböcken trennt. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Was fällt uns an diesem Text auf? Nun, hier wird besprochen oder gesagt, dass ein Trennungswerk vollzogen wird. Aber welche Merkmale fallen uns auf? Wer vollzieht das Trennungswerk? Es ist nicht irgendein Mensch, der entscheidet, wer richtig, wer falsch ist, wer den Schlussteil der Tage überlebt und wer in die ewige Abstattung geht. Nein, das ist Jesus Christus. Er ist das Maß aller Dinge. Und was fällt uns noch auf, wenn wir an dieses Bild denken? Spricht er von einem Trennungswerk zwischen Schafen, Böcken, Ziegen, Schweinen und Kühen? Nein, er spricht von einem Trennungswerk zwischen Schafen und Böcken, zwischen wahr und falsch. Und wie gesagt, er entscheidet, wer zu wem gehört. Heißt das für uns, dass wir keine Möglichkeit haben zu entscheiden, wer nun zu welcher Gruppe gehört? So ist es nicht, denn auch hier hilft uns Jesus weiter durch ein Bild, das er in Matthäus 7 zeichnet. Er spricht dort von einem Baum, der an seinen Früchten zu erkennen ist. Ein guter Baum bringt gute Frucht hervor. Ein schlechter Baum bringt schlechte Frucht hervor. Und so wie man das deutlich an den Früchten erkennt, so deutlich würde man die wahre von der falschen Religion unterscheiden können. Und denken wir daran, es geht weniger um das, was in unseren Augen gut ist, als vielmehr um das, was in Gottes Augen gut ist. Und was in seinen Augen gut ist, wenn es um die Anbetungsweise geht, Das finden wir auch im Brief des Jakobus im Kapitel 4. Jakobus Kapitel 4, Vers 4, ein Grundsatz, der dort vermittelt wird, den es anzuwenden gilt, wenn man sich fragt, wie betet man Gott auf die richtige Weise oder eben nicht auf die richtige Weise an. Jakobus Kapitel 4, der Vers 4, er schrieb damals an die Christen: Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer immer daher ein Freund der Welt sein will, stellt sich als ein Feind Gottes dar. Freundschaft mit der Welt bedeutet Feindschaft mit Gott. Wann bin ich denn jemandes Freund? Was ist denn der Unterschied zwischen einem Freund und einem Bekannten? Naja, mit einem Bekannten hat man einen gewissen gesellschaftlichen Kontakt. Aber zu einem Freund, zu dem habe ich eine enge persönliche Bindung, großes Vertrauen, ich hege für ihn Sympathie, Kameradschaft und Nähe. Kein Freund der Welt zu sein, heißt also dann zwar einen gewissen gesellschaftlichen Kontakt zu haben, man lebt ja schließlich in der Welt, aber es heißt eben keine enge persönliche Bindung zu haben, kein vertrautes Verhältnis, keine Sympathie, dann hätte man die Möglichkeit, Gottes Anerkennung zu finden. Dann würde man ihn auf die ihm richtige Weise anbeten. Entsprachen die ersten Christen dieser Vorstellung? Schlagt bitte Johannes 15 auf. Auch hier wollen wir hören, was Jesus zu sagen hat. Johannes Kapitel 15, der Vers 19. Also vor dem Hintergrund von Jakobus 4, Vers 4 könnten wir uns fragen, waren die ersten Christen kein Freund der Welt? Und wenn ja, warum? Johannes 15, Vers 19 lesen wir Folgendes. Wenn ihr ein Teil der Welt wärt, so wäre der Welt das ihrige lieb. Weil ihr nun kein Teil der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe, deswegen hasst euch die Welt. Die Anhänger der wahren Religion sollten kein Teil der Welt sein. Die wahre Religion wird von Menschen ausgeübt, die Jesu Gebot befolgen, sich nicht in die politischen Angelegenheiten dieser Welt einzumischen. Entsprach Christus denn dieser Vorstellung? Mischte er sich nicht in die politischen Angelegenheiten dieser Welt ein? In dem Buch The End of Christendom von Malcolm Muggeridge heißt es: Die Christenheit nahm mit Konstantin ihren Anfang. Vielleicht kann man sogar sagen, dass Christus der Christenheit schon ehe sie begann eine Absage erteilte, indem er sagte, sein Königreich sei kein Teil dieser Welt. Das war einer seiner weitreichendsten Aussprüche. Warum war das einer seiner weitreichendsten Aussprüche? Was war denn der Unterschied zwischen Jesus Christus und Konstantin oder auch Konstantin dem Großen, wie man ihn nannte? Was verstand denn dieser Konstantin unter der wahren Religion? Kaiser Konstantin, dem man eben auch diesen Beinamen der Große gegeben hatte, erhob das Christentum im Jahre 313 unserer Zeitrechnung in den Rang einer Staatsreligion. Was tat er? Er verband Kirche und Staat miteinander. Er stellte Geistliche in den Dienst des Staates und übertrug die Regelung kirchlicher Angelegenheiten dem Staat. Dem entgegen steht die Aussage Jesu, die wir jetzt einmal in Johannes 18 nachschlagen wollen. Blättern wir ein bisschen weiter. Johannes 18 und wir lesen die Verse 36 und 37. Hier steht Jesus vor dem römischen Statthalter von Jerusalem, Pontius Pilatus. Und was sagt Jesus hier? Er sagt, Jesus antwortete: Mein Königreich ist kein Teil dieser Welt. Wäre mein Königreich ein Teil dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Königreich nicht von daher. Deshalb sagte Pilatus zu ihm: Nun denn, bist du ein König? Jesus antwortete: Du selbst sagst, dass ich ein König bin. Dazu bin ich geboren worden und dazu bin ich in die Welt gekommen, damit ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Was sagte Jesus hier? Christi Königreich ist kein Teil der Welt. Daher ist auch das Christentum kein Teil der Welt. Kann man das so sagen? Ja. Denn das Besondere an dieser Aussage war ja der politische Hintergrund, vor dem Jesus diese Worte sagte. Die Anschuldigungen, die gegen ihn vorgebracht worden sind, rückten ihn in ein weltliches Licht. Er sei ein König, der König der Juden. Das wurde den Römern gesagt. Daher auch die Frage des Pilatus, die wir gelesen haben. Nun denn, bist du ein König? Das hatte man ihm vorgeworfen. Und natürlich war Jesus ein König. Aber sein Königreich war kein Teil der Welt, die Pilatus im Sinn hatte, als er die Frage stellte. Sonst hätten seine Diener dafür gekämpft. Was war also Jesu Vorstellung der wahren Religion? Jesus nahm keine politischen Ämter an, sondern er hielt loyal daran fest, Gottes Königreich zu predigen. Er predigte das Königreich Gottes sogar im Angesicht des nahenden Todes, als es um sein Leben ging, in der Situation hier, als er vor Pontius Pilatus stand. Weder das Königreich des Christus, noch der Christus, noch die Christen selbst sollten ein Teil der Welt sein, weil diese Welt nämlich in der Macht dessen liegt, der böse ist. Und das ist der Widersacher, Satan, der Teufel. Und deshalb lehrte Jesus nicht für ein weltliches Königreich zu kämpfen, er schulte seine Nachfolger darin, das himmlische Königreich zu predigen. Wahre Christen sind nicht nur kein Teil der Welt, nein, wahre Christen ahmen Jesus auch darin nach, dass sie anderen Menschen dieses Königreich näher bringen. Nun könnte man natürlich sagen, so dieses kein Teil der Welt zu sein, das scheint ja doch so ein bisschen selbstgefällig oder egoistisch. So nach dem Motto, ich suche mir das Beste raus aus dieser Welt, aber ansonsten will ich nichts mit ihr zu tun haben. Weder mit der Regierung noch mit den Menschen. Entspreche das Gottes Vorstellung der wahren Religion? Wir sagen spontan nein, aber wir wollen auch lesen, warum. In Markus Kapitel 12, die Verse 30 und 31. Markus 12, Vers 30 und 31. Hier gab Jesus ein Gebot vor und das Gebot ist einigen von uns bekannt. Er sagt, und du sollst Jehova, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Sinn und mit deiner ganzen Kraft. Das zweite ist dieses, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als dieser. Die Vorgabe Jesu, von der wir hier gerade gelesen haben, seinen Nächsten zu lieben, ist das zentrale Merkmal der wahren Religion. Was meinte Jesus damit? Liebe deinen Nächsten. Wer ist denn in Wirklichkeit mein Nächster, fragte ihn ein Jude. Die Juden betrachteten in der Regel nur ihre Landsleute, ihre engsten Verwandten oder ihre Nachbarn als Nächste. Und deswegen fragte ein Jude Jesus, wer ist das denn nun in Wirklichkeit? Und was machte Jesus? Er schilderte in einem Gleichnis die Geschichte von einem barmherzigen Samariter. Ausgerechnet ein Samariter, der einem Juden half, der unter die Räuber gefallen war. Und die Juden und die Samariter waren verfeindet. Und ausgerechnet ein Samariter erwies nun einem Juden diese Nächstenliebe. Jesus zeigte, dass der in Wirklichkeit der Nächste ist, der, obwohl er eben nicht in der Nähe wohnt, der eben kein Verwandter ist, jemandem die in der Bibel gebotene Liebe und Freundlichkeit erweist. Nächstenliebe ist unparteiisch. Das heißt für uns, dass Gottes Dienern geboten wurde, weltweit keine nationalistischen Spaltungen oder Spannungen zu haben. Angehörige der wahren Religion wirken gegenüber allen Menschen das Gute. Also nicht nur Menschen, die den gleichen sozialen Status haben oder die der gleichen Religion angehören. Was entspricht in diesem Sinne Gottes Vorgabe der wahren Religion? Angehörige der wahren Religion müssen Gott gehorchen und Liebe üben, Nächstenliebe üben. Nicht nur gegenüber den eigenen Glaubensgemeinden, nein, jedem. Und deswegen kann sich von der Welt getrennt zu halten nicht bedeuten, dass man sich nur das Beste heraussucht. Denn Nächstenliebe will das Beste für jeden anderen. Und deswegen predigen wir das Königreich Gottes aus Liebe zu unseren Mitmenschen. Es gibt aber auch Personen, die sagen, dieses kein Teil der Welt zu sein, wäre sehr radikal, ja sogar anarchistisch. So nach dem Motto, die Regierungen der Welt sind ohne Autorität und Teufelswerk. Auch hier sagen wir spontan nein. Aber auch hier wollen wir wissen, warum. Und schlagen Römer bitte auf, Römer 13, und lesen den Vers 1. Römer Kapitel 13, der Vers 1. Paulus schrieb hier an die Römer: Jede Seele sei den obrigkeitlichen Gewalten untertan, denn es gibt keine Gewalt außer durch Gott. Die bestehenden Gewalten stehen in ihren relativen Stellungen als von Gott angeordnet. Was betont der Paulus hier? Er spricht von den relativen Stellungen oder der relativen Stellung der menschlichen Regierungen, denen Angehörige der wahren Religion gehorchen sollten. Nur was verstehen wir unter relativ? Der Duden, das Fremdwörterbuch, gibt den Begriff relativ auch mit den Worten ziemlich, verhältnismäßig, je nach dem Standpunkt verschieden wieder. Und da könnten wir uns fragen, je nach welchem Standpunkt? Apostelgeschichte 5 schlagen wir auf, um diese Frage zu beantworten. Welcher Standpunkt ist maßgeblich, wenn es darum geht, den Obrigkeiten zu gehorchen? Apostelgeschichte 5, und es ist natürlich der Vers 29. Denn was erklärte Petrus dort den Zuhörern? Was erklärten er und die anderen Apostel? Als Antwort sagten Petrus und die anderen Apostel: Wir müssen Gott, dem Herrscher, mehr gehorchen als den Menschen. Was heißt das jetzt? Das bedeutet, dass Christen zwar den obrigkeitlichen Gewalten untertan sind und Cäsars Dinge Cäsar zurückzahlen, wie Jesus auch sagte, aber sie müssen auch Gottes Dinge Gott zurückzahlen. Und wenn diese Gebote, diese Interessen im Widerspruch stehen, die Interessen der weltlichen Regierung und die Interessen Gottes, dann wird ein Christ, ein Angehöriger der wahren Religion, Gott immer mehr gehorchen als den Menschen. Was entspricht also dem Maßstab der wahren Religion, wie wir ihn gerade betrachtet haben? Das ist, kein Teil der Welt zu sein, Liebe und Nächstenliebe zu üben und Gottes Standpunkt als wichtiger zu erachten als den der Menschen oder den menschlicher Regierungen. Und das heißt auch, dass ich nicht die ersten beiden Punkte einfach ignorieren kann, nur weil es mir gefällt. Welche Religion kommt diesen Vorgaben am nächsten? In dem Buch Holy Hatred, Religious Conflicts of the 90s schreibt James A. Hort: Die große Ironie der 90er Jahre ist, dass Religion, vermeintlich eine Quelle für Güte und Menschlichkeit, als mitwirkende Ursache für Hass, Krieg und Terrorismus an der Spitze steht. Wenn man das so hört, dann fragt man sich schon, wie ist das in Einklang zu bringen mit dem, was wir aus Markus 12 gelesen haben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder mit dem, was Jesus sagte, Gottes Königreich ist kein Teil dieser Welt. Zu welchem Schluss gelangt man, wenn man sich den Großteil der Religionen anschaut und das mit dem vergleicht, was wir gerade betrachtet haben? Wir kommen zu dem Schluss, dass die Anhänger der Religion dieser Welt Freunde dieser Welt sind, ein Teil dieser Welt sind. Ein Teil der Welt, die in der Macht dessen liegt, der böse ist, weil sie sich in die Politik zum Beispiel einmischen, weil sie keine Liebe zeigen, sondern sich in Kriegen eingesetzt haben. Nationalistische und rassistische Kriege wurden durch Kirchen unterstützt. Die Religionen dieser Welt versäumen es, Gott dem Herrscher mehr zu gehorchen als Menschen. Und weil das so ist, weil dieser Punkt ignoriert wird, haben in diesem Jahrhundert geistliche Führer aller Bekenntnisse Kriege unterstützt, was letztlich dazu führte, ja, dass Katholiken Protestanten töteten, Moslems Protestanten, also dass Angehörige jeder Religion gegeneinander kämpften. Und deshalb spricht die Bibel auch davon, dass sie eine große Blutschuld auf sich geladen haben, weil sie in seinem Namen Gewalttätigkeit gerechtfertigt haben. Betrifft das aber alle Religionen? Auch hier ein Zitat aus dem Buch Mehr über die Rechtfertigung von Gewalttätigkeit. Auf der Seite 23 wird dort behauptet, Jehovas Zeugen haben ihre Stellung der gewaltlosen christlichen Neutralität bewahrt. Warum sagen wir als Zeugen Jehovas, dass wir der Vorgabe Jesu, einer wahren Religion, am nächsten kommen? Weil wir kein Teil der Welt sind. Weil wir uns nicht in die Politik einmischen, weswegen wir teilweise schon verfolgt worden sind in einigen Ländern und immer noch verfolgt werden. Weil wir das Königreich Gottes als Lösung predigen. Weil wir unsere Nächsten lieben. Weil wir, wie in Jesaja 2, Vers 4 gesagt wird, tatsächlich unsere Schwerter zu Pflugscharen geschmiedet haben. Und genau an diesem Punkt, wenn Jehovas Zeugen das so freimütig sagen und sich dazu so bekennen, gibt es viele, die natürlich sagen, ja, sehr überheblich, ja, ihr wieder, habt ihr als Einzige die wahre Religion. Alle anderen liegen falsch. Wie war das noch mit der Weltbühne? Was hatten wir gesagt? Entscheidend ist ja, Gottes Standpunkt zu berücksichtigen, nicht den eigenen. Und wir wollen uns deshalb nochmal Gottes Standpunkt vor Augen führen. Wir hatten ja Jakobus 4, Vers 4 gelesen. Freundschaft mit der Welt bedeutet Feindschaft mit Gott. Und da sagte er ja auch, ihr Ehebrecherinnen wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist. Eine Ehebrecherin, die Hurerei begeht, die wird auch in der Offenbarung erwähnt. Schlag das bitte auf, Offenbarung Kapitel 17. Wir wollen dort 4 Verse lesen und danach darauf eingehen. Offenbarung Kapitel 17, Vers 1, 2, 5 und 18. Wir erinnern uns, wie gesagt, an den Hintergrund aus Jakobus. Ne? Ihr Ehebrecherinnen wisst ja nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist. Und hier wird eine solche Person beschrieben. Wir lesen ab Vers 1 die Vision, die der Johannes hatte. Einer von den 7 Engeln, schreibt er, die 7 Schalen hatten, kam und redete mit mir, indem er sprach, komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die auf vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Hurerei begingen, während die, welche die Erde bewohnen, mit dem Wein ihrer Hurerei trunken gemacht wurden. Vers 5. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, ein Geheimnis. Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der abscheulichen Dinge der Erde. Und Vers 18. Und die Frau, die du sahst, bedeutet die große Stadt, die ein Königtum hat über die Könige der Erde. Soweit. Wer ist diese Freundin der Welt, von der wir gerade gelesen haben? Wie wird sie in Vers 5 bezeichnet? Die der Welt zugewandte Religion wird als Babylon die Große bezeichnet. Warum Babylon die Große? Warum Babylon? Weil die Religion Babylons, des alten Babylons, viele Lehren beinhaltet, die man in heutigen Religionen findet. Man sagt zum Beispiel, dass der Tempel des Marduk in Babylon 55 Seitenkapellen hatte. Kirchen, Kathedralen, Tempel heute haben auch viele Seitenkapellen. Muttergottheiten, Prozessionen, Göttertriaden, das Kreuz, all das finden wir im alten Babylon wieder und das finden wir auch in heutigen Religionen wieder. Auch die Vermischung von Politik und Religion finden wir im alten Babylon, denn der höchste Herrscher wurde auch als der höchste Gott verehrt. Warum aber nun Babylon die Große? In dem Buch World Book Encyclopedia heißt es, nach dem Untergang des Weströmischen Reichs im 5. Jahrhundert hatte der Papst mehr Macht als irgendjemand anders in Europa. Der Papst übte sowohl politische als auch geistliche Macht aus. Im Jahr 800 krönte Papst Leo III. Den fränkischen Herrscher Karl den Großen zum römischen Kaiser. Leo III. Hatte das Recht der Päpste eingeführt, die Machtstellung des Kaisers für rechtmäßig zu erklären. Sie ist also insofern Babylon die Große oder ein Weltreich, als dass sie ein Königtum über die Könige der Erde hat. Und zwar wegen ihres Einflusses, den sie auf sie genommen hat und noch nimmt. Warum wird sie als Hure bezeichnet? Ja, nicht nur, weil sie Freundschaft mit der Welt hegt, nein, weil sie sozusagen mit jeder politischen Organisation gemeinsame Sache gemacht hat. Worin hat sie die Hauptrolle übernommen? In Offenbarung 18, Vers 24 wird gesagt, dass ihretwegen alle Nationen in Irre geführt wurden und das Blut von Propheten und von all denen, die auf der Erde hingeschlachtet worden sind, in ihr gefunden wurde. Warum ist sie für all diese Hingeschlachteten verantwortlich? Weil sie die Menschen lehrt, ein Teil der Welt zu sein. Weil sie Nationalismus und Kriege unterstützt. Sie hat Armeen in mörderische Kriege geschickt mit dem Segen Gottes. Papst Urban II. Soll hier ein Beispiel sein. Der Aufruf zum ersten Kreuzzug aus dem Jahre 1096. Das ist lange her, würde man sagen. Aber im Februar 1998 kam es laut dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel zur Unterzeichnung des Abkommens zur Gründung der Internationalen Islamischen Front zur Bekämpfung von Juden und Kreuzrittern zwischen Osama bin Laden und Ayman al-Zawahiri. Und von beiden wissen bzw. wussten wir, dass sie die Religion als Deckmantel für ihre terroristischen Handlungen benutzten. Entspricht all das Gottes Vorstellungen einer wahren Religion? Nein. Und wenn schon Menschen von der Religion enttäuscht sind, wie viel mehr dann Gott, dessen Standpunkt überwiegt? In Offenbarung 18, Vers 5 heißt es deshalb passenderweise, denn ihre Sünden haben sich aufgehäuft bis zum Himmel und Gott hat ihrer Taten der Ungerechtigkeit gedacht. Die der Welt zugewandte Religion ist zum Untergang verurteilt, weil ihre Werke in Gottes Augen etwas Verabscheuungswürdiges sind. Und da sind wir wieder, wenn wir an diesen Begriff die Werke, die sie hervorbringen, denken, bei dem Bild, das Jesus eingangs zeichnete, der Baum, den man an seinen Früchten erkennen würde. Ein guter Baum bringt gute Frucht hervor. Ein schlechter Baum bringt schlechte Frucht hervor. Was gilt es deshalb für Anhänger der wahren Religion zu befolgen? Es gilt, zuerst Gottes Königreich zu suchen. Warum suchen Angehörige der wahren Religion zuerst nach Gottes Königreich? Weil es die einzige Hoffnung für die Menschheit ist. Was sagte Jesus vor Pilatus? Mein Königreich ist kein Teil dieser Welt. Das himmlische Königreich Gottes ist die einzige Lösung, um Probleme zu lösen. Nicht die Vermischung von Religion und Politik. Wir haben im Laufe der Jahrhunderte gesehen, dass dies zu keinem erfolgversprechenden Ergebnis geführt hat. Ganz im Gegenteil. Durch die Vermischung von Religion und Politik sind viele Dinge schlimmer geworden. Wer bildet die Ausnahme? Und wir als Zeugen Jehovas stehen dazu und sagen, dass wir die Ausnahme bilden. 7.508.050 im letzten Dienstjahr in mehr als 107.210 Versammlungen. Menschen, die nicht in die Politik verstrickt sind, die kein Teil der Welt sind, die Nächstenliebe üben, die keine rassistischen oder nationalistischen Spaltungen haben, die anderen Menschen das Königreich Gottes predigen. Das Königreich, das von dem die Bibel spricht, dass es die Probleme dieser Welt lösen wird. In Offenbarung 21 im Vers 4 und 5 heißt es ja, dass Gott jede Träne von den Augen der Menschen abwischen wird, dass der Tod nicht mehr sein wird, keine Trauer, kein Geschrei, kein Schmerz wird mehr sein. Die früheren Dinge werden vergangen sein. Und der auf dem Thron sitzt, so heißt es da, sprach, siehe, ich mache alle Dinge neu. Gottes Königreich ist das Mittel, das für diese Dinge eintreten wird. Und wenn wir an die Worte im Vers 5 im zweiten Teil denken, dann sichert uns Gott da sogar zu, dass diese Dinge zuverlässig und wahr sind. Und weil wir als Christen unsere Hoffnung in dieses Königreich setzen, predigen wir es allen. Wie war das noch? Was hatten wir eingangs gefragt? Wer von uns hat einen Lieblingsschauspieler? Was zeichnet einen guten Schauspieler aus, haben wir gefragt. Das mag unterschiedlich sein. Ein Regisseur mag das spezieller bewerten als ein Zuschauer. Was macht ein Regisseur mit einem Schauspieler, der sich partout nicht an das Drehbuch hält und an seine Vorstellungen? Haben wir vielleicht schon mal gelesen, ne, in irgendeinem Magazin, dass der Schauspieler dann gefeuert worden ist und durch einen anderen ersetzt wurde. Wie ist es mit der Religion, die sich nicht an Gottes Vorgaben hält? Schlagen wir zum Abschluss noch einmal die Offenbarung auf, Offenbarung 18, und lasst sie bitte aufgeschlagen. Offenbarung 18, Vers 8. Was wird mit der Religion geschehen, die sich nicht an seine Vorgaben hält. Es heißt hier im Vers 8, darum werden an einem Tag ihre Plagen kommen, Tod und Trauer und Hungersnot, und sie wird gänzlich mit Feuer verbrannt werden, denn Jehova Gott, der sie gerichtet hat, ist stark. Die falsche Religion wird vernichtet. Ist das zu hart, das so zu sagen? Gibt es nicht in jeder Religion Menschen, die Gott versuchen, auf die richtige Weise anzubeten? Ja, das gibt es. Aber denken wir mal an das, was wir im Vers 4 hier lesen. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr, also aus der falschen Religion Babylon, hinaus, mein Volk, wenn ihr nicht mit ihr teilhaben wollt an ihren Sünden und wenn ihr nicht einen Teil ihrer Plagen empfangen wollt. Es ist dringend notwendig, Gottes Warnung zu beachten, denn es gibt eine Gemeinschaftsverantwortung. Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. Es mag Einzelne geben, aber in ihrer Gesamtheit haben die Religionen nicht der Vorstellung Gottes einer wahren Religion entsprochen. Und wovon können wir daher ausgehen? Wir können davon ausgehen, dass wenn Gottes Königreich kein Teil dieser Welt ist, dann ist auch für diese Welt nach der Vernichtung der falschen Religion kein Platz mehr. Und kurz nach dem Ende der falschen Religion, sagt die Bibel, wird der übrige Teil dieser Welt im Krieg des großen Tages Gottes in Harmagedon vernichtet. Und deshalb sollten wir diese Warnung, die wir gerade gelesen haben, ernst nehmen. Denn jetzt ist noch die Zeit zu handeln. Und tun wir das, handeln wir jetzt, stellen wir uns auf die richtige Seite, damit wir die Aussicht haben können, das Ende des gegenwärtigen Systems zu überleben und in Gottes neuer verheißener Welt zu leben.